hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero.
Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge des Hashtag Bücherpodcast. Und normalerweise gibt es einzelne Folgen zu Büchern, wenn sie mir besonders gut gefallen haben und ich besonders auf sie eingehen möchte, weil so viel in den Büchern steckt, was ich hier gerne besprechen möchte, weil es mich vielleicht besonders interessiert hat, besonders aufgewühlt hat oder irgendwie einen besonderen Eindruck hinterlassen hatte bei mir. Das ist bei dem Buch, das ich heute vorstellen möchte, auch der Fall, aber leider im negativen Sinne. Da an dem Buch, was ich heute hier besprechen möchte, hat mich einiges gestört. Aber bevor wir damit anfangen, bevor wir richtig einsteigen in das Buch und ich euch über dieses Buch etwas sagen möchte, gibt es erstmal die Frage der Woche, beziehungsweise den Teaser dafür. Am Ende der Folge gibt es wie immer die Auflösung. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, welche Buchmesse findest du besser? Die Frankfurter, die Leipziger oder findest du beide gleich gut? Am Ende der Folge gibt es die Auflösung. Ziemlich interessant. Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und werde euch sagen, was ich darüber denke. So, jetzt kommen wir aber zu dem Buch, über das ich heute sprechen möchte. Ich habe es als Hörbuch gehört. Es handelt sich um Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit von Jani Jovanovic. Das Buch ist bei, ich muss gerade mal überlegen, also die Printausgabe ist bei dem Verlag Blumenbar erschienen, hat 224 Seiten. Ich habe es aber, wie gesagt, bei BookBeat als Hörbuch gehört. Die Laufzeit beträgt 7 Stunden und 7 Minuten. Wird auch von ihm selber gesprochen, von dem Autor. Und ist da erschienen bei Saga Egmont Hörbuch. Und ich finde, Egmont, was geht da bei euch ab? Es hat mich ein bisschen verwundert, weil Egmont ist eigentlich ein Qualitätsverlag, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise es ist ein großer Verlag, was sich viel leisten kann und deswegen auch qualitativ gute Hörbücher herausbringen könnte. Ich finde, dass die Qualität des Hörbuchs nicht gut. Das ist aber die andere Sache, die ich später ansprechen möchte. Ich möchte jetzt aber erstmal auf den Inhalt des Buches eingehen. Am Anfang muss ich sagen, dass ich Jani Jovanovic gar nicht kannte. Ich habe von dem vorher nichts gehört. Ich bin zufällig auf das Hörbuch bei BookBeat gestoßen und habe erfahren, dass er ein schwuler Mann ist, wohl Comedian und Roma ist. Und das hier sozusagen so ein bisschen seine Biografie darstellt. Und das fand ich interessant, weil als schwuler Roma, er sagt immer Romja, glaube ich, ich habe Romja noch nie gehört. Ich dachte immer, es heißt Roma. Er selber sagt immer Romja. Ich sage jetzt einfach trotzdem Roma. Ich hoffe, man kann es mir nachsehen, weil ich einfach nicht weiß, wie es richtig ausgesprochen wird und wie, sage ich mal, ein männlicher Roma genannt wird oder eine weibliche, ob es da Unterschiede gibt. Ich kenne mich da nicht aus. Ich sage jetzt einfach Roma. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich glaube, Homosexuelle haben es in manchen Kulturen schwer. Dazu gehören auch Roma-Kulturen, denke ich mal. Und das hat mich interessiert. Und ich habe gedacht, ich habe mir vorgestellt, dass er von seinem schweren Leben erzählt und was er so durchmachen musste und so weiter und so fort. Und das bekommen wir auch indirekt oder direkt eigentlich. Wir bekommen das auch, aber darüber hinaus noch andere Sachen. Was ich zu Jani Jovanovic sagen kann, ist, dass er 1978 geboren ist und er hat einige Erfahrungen zum Thema Rassismus gemacht. Die möchte ich ihm auch nicht abstreiten, die möchte ich ihm nicht streitig machen. Ich glaube ihm das auch und kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Er beschreibt auch Rassismuserlebnisse in seinem Buch, die ich auch traurig finde, die ich auch verurteile. Er beschreibt, dass er sich von der deutschen Gesellschaft nicht unterstützt, nicht integriert, fühlt sich unverstanden und er äußert einige Rassismusvorwürfe. So, und jetzt versuche ich mal in den Inhalt einzusteigen. Also er erzählt von seiner Familie, die nach Deutschland gekommen ist. Wie gesagt, es sind Roma. Und Hier sind sie einigen Schwierigkeiten begegnet, die ich mir alle sehr gut vorstellen kann. Unter anderem auch finanzielle Not, wenn man gerade, vor allem, ich glaube, in den 70ern nach Deutschland gekommen ist. Heute ist es auch schon noch schwer bestimmt. Ich glaube, es haben sich ein paar Sachen verbessert, aber damals war es bestimmt schwieriger, vor allem finanziell, ohne Arbeitserlaubnis und so weiter. Und er beschreibt auch, dass sie kaum unterstützt wurden vom deutschen Staat. Das glaube ich auch. Er meinte, gerade zu Anfang gab es nur Kindergeld, also sie konnten sich nur mit dem Kindergeld über Wasser halten. Und seine Verwandtschaft, die hatten viele Kinder, da ging es einigermaßen. Seine Mutter konnte nach seiner Geburt kein weiteres Kind bekommen. Und er war sozusagen Einzelkind und dementsprechend hatte er, beziehungsweise seine Familie, seine Eltern und er hatten wenig Geld, noch weniger als alle anderen. Und das war ziemlich schwierig. Das glaube ich ihm auch. Also das möchte ich auch, wie gesagt, nicht streitig machen. Ich stelle mir das absolut nicht einfach vor. Und wenn man in einer anderen Kultur aufwächst, da gibt es Unterschiede zur deutschen Kultur und dass man da auf Unverständnis stößt und bestimmt einige Rassismuserfahrungen macht, die glaube ich auch. Also ich weiß das auch von mir selber. Ich bin, oder meine Eltern kommen auch aus dem Ausland, sind auch in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, haben sich hier kennengelernt. Ich bin hier aufgewachsen und auch hier geboren. Aber selbst ich, der quasi eigentlich deutsch ist, hat ein paar Rassismuserfahrungen durchleben müssen. Meine Eltern noch viel mehr natürlich. Und das möchte ich ihm nicht streitig machen. Das glaube ich und finde ich auch bedrückend. Und da hatte er mich eigentlich gecatcht. Und ja, und dann ging es weiter in dem Buch. Und jetzt versuche ich mal schon mal auf den Punkt zu kommen, die mich gestört haben. Er hat Unterschiede in seiner Kultur dargestellt und hat viele davon, die ich nicht gut finde, ehrlich gesagt. Und ich möchte nicht sagen, dass ich komplett die Kultur oder kulturelle Unterschiede verteufle, aber manche Sachen, die finde ich nicht in Ordnung und er stellt sie ziemlich romantisiert dar und das hat mich gestört. Ich fange erstmal mit leichterem Zeug an. Er hat da gesagt, dass, also irgendwie hat er eine Zeit lang auch in Darmstadt gelebt, also er kommt quasi aus meiner Ecke, Frankfurt und so weiter, Rüsselsheim hat er auch gelebt und in Darmstadt hat er gelebt. Und anscheinend auch andere aus seinem Volk, kann man das sagen. Also es hatten auch noch andere Roma in diesem Haus gelebt, in dem er gelebt hat. Das war eher so eine Unterkunft. Er beschreibt es als sehr karg. Und wahrscheinlich würden, ich möchte es nicht so ausdrücken. Ich sage es lieber anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Loch war, in dem er gelebt hat, wo sie untergebracht wurden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass das keine schöne Behausung war, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und er meinte auch, sie konnten nicht heizen, zum Beispiel im Winter. Es war kalt und deswegen haben die Roma im Hof Feuer gelegt. Und da wurde natürlich, die Nachbarn haben getuschelt oder sogar beleidigt oder fanden das nicht in Ordnung. Und er erklärt halt sozusagen, seine Familie konnte sich nicht anders helfen und sie mussten Feuer machen im Hof. Ich muss sagen, ich würde es auch komisch finden, wenn ich jetzt Mehrfamilienhäusern, nicht Plattenbau, aber so ähnlich aufgewachsen. Und wenn da jetzt eine Familie da Feuer gelegt hätte bei uns vorm Haus, fände ich das auch komisch, ehrlich gesagt. Und hätte mir da auch Gedanken gemacht. Vor allem produziert das ja auch Gestank und wahrscheinlich hätte ich das auch nicht so gut gefunden. Natürlich kann man das dann nicht irgendwie, kann man die Sache an sich, finde ich, kann man kritisieren, aber nicht mit der Kultur oder mit den Leuten zusammenbringen, auch wenn, ja, gerade wenn diese Leute in Not sind. Also irgendwie müssten die sich ja warm halten. Und da bin ich so zwiegespalten in der Sache. Ich gebe zu, für mich wäre das auch seltsam. Aber das ist jetzt ein Beispiel von mehreren und er bringt Beispiele aus seinem Leben und versucht sie zu erklären, die auch teilweise nachvollziehbar sind. Ich selbst habe aber auch tatsächlich in meinem Leben schon Erfahrungen gemacht mit Sinti und Roma. Jetzt nicht großartig schlimme Erfahrungen, das kann ich nicht sagen, aber ich sag mal, auch beruflich habe ich mit Sinti und Roma zu tun. Ich will es nur vage erklären. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich da auch stören in der Kultur. Zum Beispiel eine Eigenheit ist, oder eine Eigenheit ist jetzt auch, kann man das so sagen? Ist das jetzt, ist das böse, wenn ich das so formuliere? Ich versuche das sachlich zu sagen. Aber ich sag mal so, es gibt Kulturen, da ist der Begriff von Eigentum anders als bei uns. Wenn ich mir was kaufe, gehört es mir. Und vielleicht nicht in allen Sinti- und Roma-Kulturen, aber ich habe es schon erlebt, dass in manchen Kulturen Eigentum nicht gerade groß geschrieben wird. Und ich lasse jetzt einfach mal frei raus, es wird geklaut. Und das wird noch nicht mal als schlimm angesehen, weil die Kultur anders ist. Muss ich das jetzt akzeptieren? Muss ich jetzt sagen, okay, ich muss diese Kultur akzeptieren. Wenn die mir was wegnehmen, so ist es halt in der Kultur. Die sollen ihre Kultur ausleben dürfen. Ich finde, nein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, wenn ich Eigentum habe, ist es mein Eigentum und ich möchte auch, dass es bei mir bleibt, zum Beispiel. Und ja, das ist auch Gesetz hier in Deutschland. Also mir darf nicht was weggenommen werden. Das nennt man Stehlen, Klauen, Diebstahl und kann auch verfolgt werden. Rechtlich. Und an solche Regeln muss man sich halten. Und bei Gianni Jovanovic kommt es immer so rüber, dass man die fremden Kulturen, die für uns fremden Kulturen, überhaupt ohne Wenn und Aber akzeptieren muss und die das auch so ausleben dürfen. Und ich sage, es gibt aber Gesetze und Regeln, an die wir uns alle halten müssen, ob es einem gefällt oder nicht. Und ich will auch nicht, dass manche Gesetze und Regeln, wie zum Beispiel mein Eigentum, dass das aufgeweicht wird oder sowas. Ich möchte nicht, dass das verändert wird und ich möchte nicht, dass mir mein Eigentum weggenommen wird. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber ich versuche das so jetzt so plakativ auch euch klarzumachen, was mich stört. Und ja, deswegen kann ich nicht in allen Dingen dem Autor zustimmen, was er da so sagt. Und es wird noch schlimmer. Das war jetzt so der Anfang erstmal. Also insgesamt habe ich das Gefühl, in seinem Hörbuch oder in seinem Buch beschreibt er kulturelle Begebenheiten der Roma und romantisiert die total. Also ja. Ich überlege gerade. Ach so, genau. Und dann, ich komme nochmal zu dem Haus zurück, in dem sie gelebt haben. Er hat halt erzählt, wie arm seine Familie war, kaum Geld hatten und so weiter und so fort. Und dann berichtet er davon, dass das Haus, in dem er und auch andere Roma-Familien gelebt haben in Darmstadt, als er mit seiner Familie und auch die anderen Roma im Urlaub waren und sie zurückkehrten, dass es abgerissen wurde, ohne dass sie informiert wurden. Sie kamen wieder nach Hause und das Haus stand nicht mehr, es wurde abgerissen. Und da hat er quasi die Stadt Darmstadt verteufelt. Ihnen wurde ihr Wohnraum weggenommen, ohne dass sie ihre Sachen da rausholen durften und so weiter. Ist natürlich scheiße. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber er hat noch zwei Sätze vorher beschrieben, wie arm die Familien waren und dass sie sich nicht leisten konnten. Aber wie konnte denn die Familie in Urlaub fahren? Er hat es auch nur im Nebensatz erwähnt. Die Familie war im Urlaub. Und ich denke mir nur so, wenn die doch so wenig Geld hatten, wie konnten die sich Urlaub leisten? Und vor allem alle zusammen und alle waren weg. Und da habe ich gesagt oder mir gedacht, das kann nicht so stimmen, wie er das erzählt. Ich finde, er verheimlicht da ein paar Dinge und sagt nicht die Wahrheit. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich kann es nicht beweisen, aber es kam mir nicht koscher vor, wenn ich das so sagen darf. Ja, weil er das so einfach nur so ganz schnell, wir waren im Urlaub und als wir zurückkamen, war unser Haus abgerissen worden und dann hat er angefangen, darüber zu sprechen, wie ätzend er das sozusagen fand. Und ich habe gedacht, erklär doch mal, wie das mit dem Urlaub kam und warum alle gleichzeitig. Ich glaube nicht, dass es so war. Und ich glaube auch nicht, dass die Stadt Darmstadt da nicht die Leute benachrichtigt hat oder so. Vielleicht ist das Haus auch, ich sag mal, heruntergewirtschaftet worden, noch mehr oder so. Ich weiß nicht. Oder die haben das Haus illegal besetzt. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt Vermutungen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so einfach war. Und vor allem mit dem Hintergedanken, dass sie im Urlaub waren. Also es kam mir komisch vor. Aber auch das ist noch nicht das Schlimmste. Gianni erzählt davon, also er war schwul und hat schon das relativ früh gemerkt. Und das ist natürlich in seiner Kultur ein No-Go. Und da ist es so, dass man ziemlich früh eine Familie gründet. Und auch Gianni wurde gezwungen, mit 14 Jahren zu heiraten. Und zwar ein 13-jähriges Mädchen. Es war sozusagen eine arrangierte Ehe. Er hat es auch so erklärt, so auf Vernunftbasis, dass eine Eheschließung auch bedeutet, dass sich Familien zusammentun und dass es finanzielle Sicherheit gibt. Das kann ich nachvollziehen sogar. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, was damit einhergeht. Und da beschreibt er, wie traumatisch es war, dass sie die Ehe vollziehen mussten in der Hochzeitsnacht. Also er spricht davon, wie sie geheiratet haben, es gab ein Hochzeitsfest und dann musste die Frau, das kennt man ja vielleicht auch aus anderen Kulturen, das blutige Bettlaken vorweisen nach dem Geschlechtsakt. Und deswegen musste Gianni mit seiner Frau den Geschlechtsakt vollziehen. Und beide wollten es nicht. Gianni zum einen, weil er schwul war oder ist, und zum anderen natürlich, weil er ein Kind war, 14 Jahre alt und seine Frau sogar 13. Die waren beides Kinder und wurden dazu gezwungen, Geschlechtsverkehr zu haben. Und er beschreibt auch, wie traumatisch es war. Und ich finde, das ist Vergewaltigung. Auch wenn kein Erwachsener dabei war, aber dieser Druck, dieser Zwang, der ausgeübt wurde auf die beiden Kinder, ist Vergewaltigung und gehört strafrechtlich verfolgt. Und auch das möchte ich nicht von anderen Kulturen, ehrlich gesagt, akzeptieren. Wir haben hier Gesetze und an die muss man sich halten. Gianni berichtet dann weiter, dass er quasi dem Mädchen helfen wollte, weil sie war, also hatte total viel Angst und er hat sich dann sozusagen zusammengenommen und hat sie quasi geführt und hat sie dann versucht, behutsam zu vergewaltigen. Also er hat, so drückt er es natürlich nicht aus, er sagt halt, dass er versucht hat, also er hatte dann Sex mit ihr und hat sie da versucht, behutsam mit ihr den Akt durchzuführen, damit sie die Sache rumkriegen. Aber auch das ist eine Vergewaltigung. Erstmal wurden die beiden Kinder genötigt und dann hat er selbst noch das 13-jährige Mädchen quasi vergewaltigt. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine Vergewaltigung in meinen Augen. Und das finde ich krass. Ich finde es absolut krass. Er erwähnt es auch später, wie traumatisch es war. Er wollte das auch nicht für seine eigenen Kinder. Dazu komme ich dann nämlich auch noch. Er hat nämlich ziemlich schnell zwei Kinder auch gezeugt. Also seine Frau, glaube ich, mit 15 das erste Kind und mit 17, glaube ich, das zweite. Und er wollte das seinen Kindern nicht zumuten. Ich nehme es mal jetzt vorweg. Kinder wurden aber auch früh verheiratet. Das konnte er nicht verhindern. Und dann denke ich mir, also, ja, irgendwas stimmt da doch nicht. Bleiben wir aber mal bei seiner Hochzeit. Sie haben es geschafft, den Geschlechtsakt durchgeführt und hatten auch das blutige Laken. Und es wurde dann auch der Verwandtschaft vorgeführt. Und die Verwandtschaft feierte dafür die beiden Kinder. Und die beiden wurden richtig, also gelobt. Und die waren quasi die Helden des Tages. Und dadurch relativiert es Gianni wieder. Er sagt dann, ja, er hat sich danach besser, oder die beiden Kinder haben sich danach besser gefühlt und dann war das auch sozusagen in Anführungszeichen, das sagt er jetzt so nicht, das ist meine Interpretation, war es dann auch okay. Und ich denke so, nee, es war nicht okay. Es ist Vergewaltigung, es ist absolut das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren oder sollten wir nicht akzeptieren. Ich fand das absoluter Tobak, wie er das quasi romantisiert hat. Er spricht zwar später auch immer noch davon, wie traumatisch das war, aber in der Situation versucht er das zu relativieren. Und ich finde, das kann man nicht relativieren. Es geht nicht. Und da war ich raus, leider. Ich habe dann natürlich weitergehört und zu Ende gehört. Aber es gab da noch ein paar Sachen, die mich gestört hatten. Und es waren ein paar Sachen auf jeden Fall dabei, die waren interessant, die konnte ich auch nachvollziehen, die fand ich traurig, gerade als er sich dann, also er hat sich dann auch irgendwann geoutet und wurde mehr oder minder von seiner Familie dann ausgeschlossen. Seine Frau hat ihn quasi auch zum Teufel gejagt und seine eigenen Kinder wurden von seinem Vater dann aufgezogen und so weiter und so fort. Das waren alles schlimme Erfahrungen, die ich ihm auch nicht abstreiten möchte und fand ich auch traurig auf jeden Fall und bewundernswert, wie er dann, auch wie er sich gemacht hat, also was er als Schüler erleben musste. Er verteufelt übrigens auch Lehrer, das hat mich ganz arg gestört, alle Lehrer sind böse und hier muss ich was tun und alle Lehrer, also so hat er sich, hat sich das ein bisschen angehört, alle Lehrer sind böse und er geht auch mit seinem Programm von Schulen zu Schulen, um Aufklärung zu leisten und Lehrern sozusagen auch was beizubringen und klar, ich möchte auch nicht sagen, dass er keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, aber er kann nicht alle über einen Kamm scheren und auch heute sind wir bei Lehrern zum Beispiel auch weiter. Es gibt natürlich immer schwarze Schafe, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass Lehrkräfte sich nicht bemühen oder so, aber er stellt quasi alle als totale Rassisten oder so dar und das fand ich auch nicht in Ordnung. Dann gibt es so zwei, drei Aspekte. Ich habe mir noch hier was aufgeschrieben, ich habe so Notizen, ich überfliege sie gerade, nicht wundern. Ach genau, ich fange erst nochmal damit an. Er beschreibt Ausgrenzungen durch Roma, also wie er von seinen eigenen Leuten ausgegrenzt wurde aufgrund seiner Homosexualität. Aber auch das wäre nicht so schlimm, wie er teilweise von Deutschen angegriffen wurde. Sexuelle Übergriffe, die er durch Deutsche erlangt hat, aber auch, wie soll ich sagen, körperliche, gewalttätige Übergriffe, die ich ihm auch glaube, dass die stattgefunden haben durch Deutsche. Also das möchte ich ihm auch nicht abstreitig machen. Aber er stellt es so dar, als wäre das nicht so, also als wären die Deutschen viel schlimmer als Roma. So, ganz ehrlich, meine Erfahrungen, was ich so mitbekommen habe in meinem Leben, da ist es doch häufig so, also es gibt zum Beispiel durch Nazis Angriffe auch auf Homosexuelle, was man so hört und so weiter. Aber es gibt auch gerade südländische Kulturen und ich sag mal auch religiös motivierte Taten, die aus der islamischen Richtung zum Beispiel kommen, natürlich auch von ganz, ganz strengen Katholiken, südländischen Kulturen, die sehr konservativ leben. Da habe ich eher Tätigkeiten, also Gewalttätigkeiten mitbekommen, als jetzt von Deutschen, ehrlich gesagt. Und ich finde das ein Unding, dass er quasi das im Buch über seine Kultur als so toll darstellt, obwohl er so viele negative Erfahrungen gemacht hat und die Deutschen aber so anprangert die ganze Zeit, das nervt mich. Wir sind eins der fortschrittlichsten Länder in Sachen Integration. Natürlich kann man vieles besser machen. Ich will nicht alles schönreden. Es gibt noch einige Baustellen hier in Deutschland, aber wir bemühen uns und es wird immer besser und wir überarbeiten uns, überdenken, es geht voran. Erlebt mal andere Länder, wo da ist das nicht der Fall. Also, keine Ahnung. Also, es hat mich wirklich ein bisschen geärgert. Später spricht er davon, und dann kommt er auf den Titel seines Buches zu sprechen. Das heißt, wie ich schon sagte, ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Was meint er mit kleinen Mehrheit? Er gehört zwei Minderheiten an, den Roma und er ist schwul. Also ist er ein Kind der Minderheit, von Minderheiten. Er findet, und jetzt kommen wir zu hartem Tobak meiner Meinung nach, dass hier in Deutschland, er findet es nicht gut, dass Mehrheiten entscheiden. Es ist ja so, wir leben in einer Demokratie und Mehrheiten entscheiden. Im Bundestag, im Landtag, wo auch immer, wir leben in einer Demokratie, immer die Mehrheit, was die Mehrheit will, das passiert auch. Und er findet das nicht in Ordnung. Er findet, auch Minderheiten sollten Entscheidungskraft haben und deswegen, er möchte auch nicht das Minderheiten nennen, sondern er nennt sie kleine Mehrheiten und die kleinen Mehrheiten sollten auch nicht nur angehört werden, sondern das, was sie durchsetzen möchten, soll auch sozusagen Gesetz werden. Und nein, das möchte ich auch nicht. Ich finde, das ist antidemokratisch und das finde ich nicht in Ordnung. Wir leben in einer Demokratie und ich finde es gut so, dass die Mehrheitsentscheidung gilt. Nicht alles, was die Mehrheit entscheidet, finde ich gut, um Gottes Willen. Es gibt auch Sachen, die mich stören. Es gibt Sachen, die erst spät durchgesetzt wurden. Aber wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, sich zusammenzuschließen und sich seine Mehrheiten zu suchen. Wenn ich irgendwie was möchte, dann kann ich mich politisch engagieren und meine Mehrheit finden, was in den Köpfen der Menschen verändern und irgendwann vielleicht, wenn die Sache, egal welche Sache, aber irgendwann habe ich vielleicht die Mehrheit und dann kann das auch rechtlich durchgesetzt werden. Wenn wir Gesetze durch Minderheiten entscheiden lassen, da werden nicht nur die guten Sachen verändert, dann werden auch die schlechten Sachen verändert. Zum Beispiel nehmen wir Nazis wieder mal. Die sind ja auch eine Minderheit. Die dürften ja dann auch entscheiden. Oder wer entscheidet, welche Minderheiten was zu sagen haben? Gianni Jovanovic? Er entscheidet dann, welche Minderheiten was zu sagen haben. Also, ich finde das sehr, sehr antidemokratisch und das geht gar nicht. Ein weiterer Satz, der mich unheimlich gestört hat, ist, dass er meint, es gibt zu viel Meinungsfreiheit in Deutschland. Das findet er nicht gut. Und es hat mich erschrocken. Er redet nicht davon, dass er nicht, dass Diskriminierung keine Meinung ist und dass man Diskriminierung abschaffen möchte. Er redet nicht von Diskriminierung. Er sagt klipp und klar, hier gibt es zu viel Meinungsfreiheit. Jeder darf seine Meinung äußern und manche Meinung will er gar nicht hören oder sollte nicht gehört werden. Die Menschen sollten mundtot gemacht werden, mit anderen Worten. Und da gibt es zu viel Meinungsfreiheit. Sorry. Also ich finde, es ist zum Glück so, dass wir eine Meinungsfreiheit in Deutschland haben. Dass ich jetzt hier sitzen darf und meine Meinung zu dem Buch äußern darf, das ist ein großes, großes, großes Privileg. Und ich möchte nicht, dass das Privileg eingeschränkt wird. Weil wo hört der Grad dann auf? Wo fängt er an? Bis wohin ist Meinungsfreiheit okay? Und wann sagt man, nee, das ist jetzt zu viel, da schneiden wir dich ab? Das geht nicht. Und das sind die zwei größten Punkte, die ich finde. Die Meinungsfreiheit und die antidemokratische Haltung. Und ich, meiner Meinung nach, finde, er sollte nicht in Schulen gehen und dort sein Programm durchziehen. Also das muss ich ganz, ganz stark kritisieren. Und jetzt komme ich nur noch zu der Aufnahme. Das sind jetzt technische Sachen, die mich gestört haben an dem Hörbuch. Hat nichts mehr mit dem Inhalt zu tun, sondern wirklich die Art der Aufnahme. Erstmal zu Gianni Jovanovic. Er wird zwischendurch ziemlich pathetisch und fängt auch an zu weinen und zu schluchzen. Und das ist in der Aufnahme drinne. Und ich finde, das ist unprofessionell. Deswegen habe ich mich gefragt, warum Egmont so das zugelassen hat, weil die haben, also normalerweise, ich habe noch kein Hörbuch gehört, außer das vielleicht von Jolina Menon, was so unprofessionell aufgenommen wurde. Und schluchzen, klar, es soll wahrscheinlich meine Emotionen wecken, wenn er anfängt zu heulen und so, dass es mich berührt. Das kann er in Reden gerne machen, auf der Bühne oder so, im Live-Programm, aber in einem Hörbuch sollte es, finde ich, clean bleiben. Aber gut, das ist noch das kleinste Problem. Viel schlimmer finde ich, dass er zwischendrin schluckt oder schmatzt, dass das nicht rausgeschnitten ist und dass er teilweise Sätze abgehackt vorliest, sogar mitten im Wort teilweise. Also er sagt irgendeinen Satz und da ist der Satz, also es ist nicht mal nach dem Komma oder so, sondern mitten im Hauptsatz eine kurze Pause und dann merkt er, oh, der Satz geht noch weiter und dann geht es weiter, teilweise mitten im Wort, wo das so stockend aufgenommen ist. Und ich denke nur so, du hättest vielleicht ein paar Mal mehr wiederholen müssen, bis der Satz sitzt. Das finde ich auch sehr, sehr technisch schlecht produziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen, auch da finde ich das Hörbuch ehrlich gesagt nicht gut. Jo, jetzt habe ich mich aber genug ausgelassen über das Hörbuch. Ich hoffe, ihr könnt jetzt nachvollziehen. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr ja auch das Hörbuch gehört. Seid ihr ganz anderer Meinung? Wir leben in einer Meinungsfreiheit. Ihr dürft sie gerne äußern und mir auch mitteilen. Aber hier gibt es einige Punkte, die ich jetzt genannt habe, die ich nicht in Ordnung finde. Und leider hat er nicht das geliefert, was ich mir gewünscht hätte, oder was ich mir erhofft hatte oder was ich mir vorher ausgemalt hatte. Und jetzt werde ich mich mit dem Menschen auch nicht weiter beschäftigen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, jetzt kommen wir noch zur Auflösung der Frage der Woche. Genau, und dann ist die Folge um. Und zwar, ich wiederhole nochmal, hatte ich gefragt, welche Buchmesse findest du besser? Die Frankfurter, die Leipziger oder beide gleich? Ich habe darüber nachgedacht, weil ja bald im Oktober, bald ist gut, aber ich kriege jetzt schon die E-Mails, die nächste Frankfurter Buchmesse ansteht. Seit Corona war ich nicht mehr dort und ich weiß auch noch nicht, ob ich dieses Jahr hingehen möchte. Aber grundsätzlich finde ich die Frankfurter Buchmesse, ehrlich gesagt, ich glaube, besser. Ich war aber auch nur, zu meiner Verteidigung, einmal auf der Leipziger Buchmesse. Ich wohne bei Frankfurt, deswegen, das ist für mich mit der S-Bahn 10 Minuten, dann bin ich an der Messe. Und Leipzig, da war ich nur einmal weiter weg und da muss ich auch nicht unbedingt hin, weil ich ja die Frankfurter direkt vor Ort habe und zweimal im Jahr brauche ich keine Buchmesse. Aber als ich auf der Leipziger war, fand ich einiges nicht so gut organisiert. Also die Frankfurter Buchmesse ist größer, es gibt mehr Hallen. Ja, das finde ich schon mal ganz gut und ich finde es auch besser organisiert. Da war mir in Leipzig ein zu großes Durcheinander. Beispielsweise durfte man nur durch eine Tür durch. Und wenn man aus der Halle dann wieder raus wollte, musste man eine andere Tür benutzen. Also man konnte nicht durch die gleiche Tür rein und raus, was wahrscheinlich aufgrund der Menge und des Platzes verschuldet ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man irgendwo dringend hin muss, zum Beispiel ich habe verschiedene Lesungen oder Veranstaltungen besucht und dann musste man immer einen Umweg laufen, um irgendwo hinzukommen. Und das war schon ziemlich schwierig, finde ich. Deswegen bevorzuge ich ehrlich gesagt die Frankfurter. Ist auch vielleicht Lokalpatriotismus, kann auch sein. Meine FollowerInnen haben auf jeden Fall auch die Frankfurter Buchmesse bevorzugt. 45% haben die Frankfurter Buchmesse angegeben. Die Leipziger Buchmesse finden 27% besser und 28% finden beide gleich. Aber die Mehrheit findet die Frankfurter tatsächlich besser. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, weil viele finden wahrscheinlich die Frankfurter zu groß, zu voll. Aber anscheinend doch. Jo. Das war's dann auch jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Rant, oder wie man das nennen möchte, gefallen. Und mich würde wirklich eure Meinung zu dem Buch interessieren. Schreibt mir ruhig, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram, Buecha Podcast heißt ich dort. Mich würden eure Gedanken auf jeden Fall interessieren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.